Eine Halbzeit HSV, der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen hier bei uns bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich grüße jetzt meinen Podcastpartner im Norden, Ben. Moin, wie geht's dir?
Moin Tim, schön dich zu hören und natürlich auch Grüße an alle, die hier zuhören. Mir geht's gut, bin gut in die Woche gestartet. Und ja, das erste Bundesliga-Wochenende liegt hinter uns. Ich denke, das wird uns auch zum Anfang der Erfolge hier begleiten.
Genau, das erste erfolgreiche Bundesliga-Wochenende, wenn man so will. Ich finde, als Aufsteiger einen Punkt am ersten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach mitzunehmen, da kann man schon von Erfolg sprechen. Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich war nach Abpfiff überrascht und auch ein bisschen erleichtert, dass der HSV sich da nicht hat abschießen lassen. Man hätte ja nach der Vorbereitung auch schon denken können, da gibt es jetzt den nächsten harten Reality-Check. Das war nicht der Fall. Der HSV hat gegen gestandenen Bundesligisten durchaus mitgehalten, hat ein leistungsgerechtes 0-0 geholt, obwohl Gladbach natürlich die aktivere Mannschaft war. Und ja, wer weiß, das Tor am Ende, wir werden darüber sprechen oder vielleicht auch lieber nicht. Hat wieder einfach so gewissen Ärgerpotenzial. Ja, am Ende des Tages hätte der HSV vielleicht in der Nachspielzeit auch noch mal ein bisschen mehr auf die Tube drücken können. Ich weiß es nicht. Am Ende des Tages ist 0-0 gegen Gladbach auf jeden Fall okay.
Voll. Bevor wir jetzt aber ins Sportliche reinsteigen, würde mich noch interessieren, wie hast du denn diesen ersten Bundesliga-Sonntag seit 7 Jahren? Wie hast du den angegangen, Ben? Zu Hause auf der Couch? Hast du bei der Familie geguckt? Warst du vielleicht sogar in Gladbach?
Nee, ich habe das Spiel schon mit meiner Familie geguckt. Ist auch das einzige Spiel, was ich an dem Tag gesehen habe. Köln hatte ich mir nicht angeguckt, zweite Liga davor auch nicht. Voller Fokus auf den HSV. Und 17.30 Uhr, ungewöhnliche Anschlusszeit, aber ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Also, und ja, mit dem Ende konnte man sich das, denke ich, auch alles gut angucken. Wie war es bei dir?
Tatsächlich, witzigerweise, du wirst lachen, 1-1 genau wie bei dir. Ich habe von der zweiten Liga auch nicht viel mitbekommen, habe Köln auch nicht geguckt und habe dann auch bei meinem Vater geguckt, mit meinem Bruder zusammen, auch beides HSV-Fans. Liebe Grüße hier an der Stelle, weil ich weiß, dass die den Podcast hier auf jeden Fall hören. Und ähnlich wahrscheinlich auch alles andere nicht geguckt, weil ich eine gewisse Grundanspannung hatte, die auch darin beruht hat, was du schon sagst, dass die Vorbereitung in Pirmasens, wir haben hier im Podcast auch lang und breit drüber gesprochen, nicht so gut war und deswegen war ich so ein bisschen, mal gucken, was das wird und war am Ende dann doch positiv überrascht, ehrlicherweise. Und zur Anschlusszeit, was du gesagt hast, ich finde auch 17:30 war ganz angenehm, weil du genug Zeit hattest, vormittags oder mittags, um in Ruhe da hinzukommen. Bei mir wohnt meine Familie auch eine Stunde von mir weg, muss man dazu sagen, wo ich halt hin wollte. Und es war auch nicht zu spät, um danach nicht wieder wegzukommen. Ehrlicherweise. Natürlich, für alle Auswärtsfahrer ist es eine blöde Uhrzeit, so, weil 17:30 noch aus Gladbach nach Hamburg oder nach Niedersachsen oder wo auch immer man hergekommen ist, für den HSV zu fahren, ist natürlich ein Brett. Vor allem, wenn man Montag auf Arbeit ist, da ist natürlich sonntags 13 Uhr deutlich angenehmer, wie es in der zweiten Liga war. Aber ich fürchte, an solche Sonntags- oder Freitags-Einzelspielanschlusszeiten werden wir uns mit der Strahlkraft, die unser Feiner ja doch immer noch hat, qua seines Namens, ehrlicherweise gewöhnen müssen. Im Vergleich zu den ganzen Wolfsburg, Heidenheims und Co. werden wir wahrscheinlich relativ viele Einzelspiele kommen. So hat man es auch gesehen, als Schalke wieder aufgestiegen war. Die hatten auch relativ viele Einzelspiele. Ich glaube, das blüht uns dieses Jahr auch, ehrlicherweise.
Das Spiel gegen Union ist auch auf dem Sonntag angesetzt, aber um 19.30 Uhr.
Ja,
das ist dann nochmal eine andere Nummer.
Es ist in dieser Europa League-Dreier das erste Mal, ne? Warum auch immer wir und Union dann da spielen, aber naja, was soll's. Ich würde mal sagen, gehen wir doch mal in die Vollen. Wir haben uns ein bisschen was überlegt, wie wir das Spiel hier so ein bisschen launisch besprechen können, weil es ist jetzt auch schon ein bisschen her und wir dachten uns, so ein reiner Spielbericht, das bringt halt nichts. Die meisten von euch, die es hier gerade hören, oder wahrscheinlich alle, haben das Spiel in irgendeiner Form gesehen, Highlights gesehen, whatever. Und da haben wir uns so eine kleine, in Anführungsstrichen, Awardshow für das Spiel immer ausgedacht, die wir jetzt so durchgehen werden, die einzelnen Kategorien. Die werden wir an der jeweiligen Stelle vielleicht auch nochmal kurz erklären. Die meisten sind selbstredend. Und wir fangen an mit dem Schlüsselmoment des Spiels. Ben, was war denn dein Schlüsselmoment im Spiel beim 0-0 bei Borussia Mönchengladbach?
Mein Schlüsselmoment ist vielleicht ein bisschen Hot Take, aber es ist die Chance in Rentschwert-Königsdörfer in der zweiten Minute. Ich sag mal warum. Ich glaube, dass das die Gesamtstimmung des Spiels geprägt hat und auch das Standing des HSV in diesem Spiel entscheidend mitbestimmt hat. Du hast gesehen, dass Gladbach danach die ersten 10, 12 Minuten überhaupt nicht mehr angelaufen ist. Was sich als Mannschaft, die zu Hause spielt, die vor ausverkaufter Hütte spielt, die gegen den Aufsteiger spielt, eigentlich tun müsste. Aber dadurch, dass der HSV am Anfang gleich raufgegangen ist, etwas, was sich der Mannschaft nach der Vorbereitung nicht so richtig zugetraut hätte, hat man, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, dass Gladbach auch dachte, ja, wenn wir jetzt hier zu steil vorne reingehen, nachher wird das hinten bestraft. Und diese Chance war jetzt nicht die hundertprozentige oder die Riesenchance, aber danach gab es noch zwei Ecken und da war der HSV erstmal im Vorwärtsgang. Und das war für mich, glaube ich, eine Schlüsselszene, weil das irgendwie gleich den Ton anders gesetzt hat, als das vielleicht viele in dem Spiel erwartet hätten. Offensiv ist danach ja bis zur Einwechslung von Dompé und Paulsen auch nicht mehr so richtig viel passiert, muss man auch dazu sagen. Aber nee, ich glaube, das war wichtig, dass das Spiel so angefangen hat aus HSV-Sicht.
Ja, das stimmt. Spannender, aber nachvollziehbarer Take. Ich habe auch eine Szene aus der ersten Halbzeit. Witzig, dass wir beide nicht das Abseitstor haben. Vielleicht ganz kurz, wenn ich es jetzt schon anspreche, man kann Mikkel Bronsies keinen Vorwurf machen, oder? Dann haben wir es hinter uns.
Nee, also dieser Podcast geht mit ihm sicherlich nicht zimperlich um,
Das
aber
stimmt.
man kann ihm keinen Vorwurf machen. Selbst dieser Impuls, ich glaube, du bist als Fußballer schon darauf geschult, dann auch dahin zu gehen, aber der kann auch im Moment, in dem Dompé diese Flanke spielt, auch nicht wissen, dass Paulsen den jetzt hundertprozentig abnimmt. Ne? Am Ende berührt er den in der Mitte nicht mehr, dann geht der Ball durch, er macht ihn rein, dann ist er der Held. Also muss man wirklich sagen, kann man ihm keinen großen Vorwurf machen, so wie es jetzt offensichtlich abgelaufen ist. Ist es schon unglücklich, aber nee, das ist eigentlich eine Szene, über die man auch gar nicht mehr so lange sprechen müsste.
Nee, und wir werden hier auch keine Spekulation einstellen, ob der Ball reingeflogen ist oder nicht. Das kann man nicht wissen, das wollen wir auch gar nicht wissen und das tut auch nichts zur Sache. Kommen wir zu meinem Schlüsselmoment. Mein Schlüsselmoment ist in der 28. Minute und das ist die, wenn man so will, einzige richtig große Chance, die Borussia Mönchengladbach hatte in dem Spiel. Vielleicht nochmal kurz vor Augen geführt: Stöger spitzelt einen Ball sehr gekonnt über Torunariga hinweg. Honorar kommt auf der rechten Seite aus leicht spitzem Winkel zum Abschluss und es gibt eine starke Parade von Daniel Heuer-Fernandes mit dem Bein. Warum ist das für mich der Schlüsselmoment? Wenn du da das 0-1 kassierst, dann kippt das ganze Spiel aus Sicht des HSV und der HSV macht sich die gute Arbeit, die er in dem Moment schon über ganz viele Phasen in der ersten Halbzeit geleistet hat, komplett zunichte. Und das war halt auch mitten in der stärksten Phase, die Gladbacher hatten, so kurz vor der Pause. Dadurch, dass das nicht passiert ist, ist man mit einem guten Gefühl mit dem 0-0 in die Pause gegangen. Und ich glaube, dieses gute Gefühl auf der HSV-Seite hat den HSV so ein bisschen durch diese ganze zweite Halbzeit getragen und auf der anderen Seite hat Gladbach auch so ein bisschen dieses 0-0 die ganze zweite Halbzeit vielleicht auch so ein bisschen gehemmt, ehrlicherweise. Weil wenn da das 1-0 fällt mit dem Heimteam im Rücken gegen den Aufsteiger, dann gehen wir wahrscheinlich mit 0-3 oder 3-1 oder so vom Platz am Ende des Tages, ehrlicherweise. Deswegen da wirklich wichtig, dass Heuer Fernandes da zur Stelle war und deswegen für mich bei einem 0-0 die Schlüsselszene. Wer ist denn dein Spieler des Spiels, Bent?
Können wir auch hier eine perfekte Überleitung machen. Für mich ist es Daniel Heuer-Fernandes. Ich fand viele HSV-Spieler gut. Ich fand jetzt keinen grandios, aber auch keinen so richtig schlecht. Und Daniel Heuer-Fernandes hat den HSV so zwischen der 60. und 75. auch mit noch so ein paar guten Paraden im Spiel gehalten. Du hast jetzt die Chance von Honorar schon erwähnt. Das war sicherlich die gekonnteste Parade, aber er hat noch ein paar andere Bälle. Ich meine, den von Reitz, der war jetzt nicht so platziert, der Ball, aber muss auch erstmal fangen. Ne? Und ich finde, dass er wieder einen sehr soliden Eindruck gemacht hat und nochmal unterstrichen hat, dass er zu Recht offensichtlich auch zur Nummer 1 gewählt worden ist und ist vielleicht so ein bisschen langweilig, weil Fernandes wird von vielen HSV-Fans oft zum Spieler des Spiels gekürt, aber für mich ist er der entscheidende Mann gewesen an dem Tag.
Kann ich nur bestätigen, habe ich hier auch stehen. Ich glaube, du kommst heute an ihm einfach nicht drum herum. Er hat Polzin auch in seiner Entscheidung wirklich bestätigt. Du hast es gesagt, er hatte mehrere starke Paraden, auch gerade in der zweiten Halbzeit. Er hatte auch eine wirklich gute Flugkopfballabwehr bei einem Tempogegenstoß der Gladbacher, wo man sich auch denkt, wenn er da jetzt nicht mitspielt, dann läuft wahrscheinlich Tabakovic alleine auf Feuer Fernandes zu. Wer will sich da ausdenken, was da vielleicht passiert wäre? Also, er war zur Stelle, war wirklich der Rückhalt hinten und hat wirklich einen großen Beitrag zu dem 0-0 geleistet. Du hast es richtig gesagt, das nutze ich jetzt auch für die Überleitung zur nächsten Kategorie. Es war keiner wirklich schlecht, deswegen ist diese Kategorie diesmal in so ein bisschen in Anführungszeichen zu sehen, finde ich. Wir haben sie trotzdem mit drin, weil man muss ja auch, man kann ja nicht nur alles loben, man muss ja auch ein bisschen Kritik äußern. Deswegen haben wir den Award des Low Performers des Spiels, also der Spieler, der uns am wenigsten gut gefallen hat. Wer ist denn das bei dir, Ben?
Das ist bei mir Ransford Königsdörfer.
Das sticht tatsächlich auch mit mir.
Also man kann ihm keinen großen Vorwurf machen. Es ist kein Spiel gewesen, das jetzt für einen Stürmer besonders dankbar war. Aber man muss sagen, er macht da vorne dann auch irgendwo zu wenig. Man hat gesehen, nachdem Paulsen eingewechselt worden ist, der ist damit zurückgerannt. Der hat sich die Bälle auch mal erkämpft. Der hat irgendwie viel mehr Elan ausgestrahlt in den 15 Minuten, den er gespielt hat, meiner Meinung nach, als Königsdörfer in der Zeit davor. Und er ist für mich irgendwie mitverantwortlich, dass dann auch da vorne nicht mehr so richtig viel lief. Und das dann auf den jungen Rössing Lelle sieht abzuwälzen oder vielleicht auch auf Sahiti. Klar, Sahiti hat mir auch gut gefallen, aber von Königsdörfer hätte damit seiner Erfahrung, die er beim HSV eben auch schon hat, meiner Meinung nach ein bisschen mehr kommen müssen. Du hast es gesagt, Low Performer ist hier ein hartes Wort. Er war jetzt nicht auch nicht grottenschlecht, das kann man nicht, das kann man nicht so sagen. Aber ich glaube, man hätte auf der Position hätte man von ihm mehr erwarten können.
Absolut. Ich habe auch Königsdörfer. Ich finde, er kam nicht wirklich ins Spiel. Es war nicht so sein Spiel. Die Gladbacher haben ihn wirklich ganz gut wegverteidigt, auch bei den langen Bällen. Die wirklich aber diesmal sehr gut kamen von Toru Nariga, möchte ich auch mal an der Stelle erwähnen. Das sah deutlich besser aus als in der Vorbereitung. Hat Gladbach aber einfach gut wegverteidigt. Er war bemüht, das kann man ihm nicht absprechen, hast du auch gesagt. Er fiel aber in seiner Leistung einfach für mich deutlich ab im Vergleich dazu, was die Spieler in der Verteidigung und im Mittelfeld da auf dem Platz gezeigt haben. Und du sagst es auch richtig, das habe ich hier auch stehen, man hat den Auswechslungseffekt oder die Einwechslung von Paulsen dann doch sehr gemerkt und das ist ihm auch dann nicht zugute gekommen. Der HSV war ab da sehr viel präsenter im Strafraum und auch wenn man sich die Statistiken von Königsdörfer anguckt, der kommt auf eben die eine Chance, die du genannt hast, dieser eine geblockte Schuss, hat aber auch 9 Ballverluste gehabt und 0,07 Expected Goals, auch wenn man auf den Wert nicht ganz viel geben darf, aber 0,07 ist schon relativ schwach für einen Stürmer. Deswegen, man muss ja auch sagen, dass er seine beste Zeit letztes Jahr in dieser hängende Spitze 10er-8er-Hybridrolle hatte, wo er immer wieder in den Strafraum reinstoßen konnte und gar nicht in dieser klassischen Mittelstürmerrolle. Deswegen kann ihm das natürlich auch gerade so ein bisschen hemmen. Nichtsdestotrotz hast du richtig gesagt, grottig war er auch nicht, aber er ist halt der, den man hier, finde ich, nennen muss, weil der andere wäre für mich Rössing Lelisit gewesen und der ist halt 18. Dem kann ich halt noch weniger einen Vorwurf machen, ehrlicherweise. Bei Rössing Lelisit vielleicht noch kurz gesagt, hast du halt einfach gemerkt, dass es vielleicht noch die Bühne Bundesliga in vielen Situationen, gerade gegen erfahrene Bundesliga-Innenverteidiger oder auch, ist auch mit Joe Skelly überhaupt nicht zurechtgekommen da auf der rechten Seite. Also Joe Skelly hat den wirklich gut im Griff gehabt und kaum kam Dompe rein, hat Joe Skelly niemanden mehr im Griff gehabt. Also man hat es dann auch irgendwo gesehen, ehrlicherweise. Kommen wir mal zum vorletzten Award. Das ist ein Award, der sich vielleicht auch immer so ein bisschen daran orientiert, wie das Spiel ausgegangen ist, nämlich der Aufsteiger oder Absteiger des Spiels, nämlich ein Spieler oder ich sage schon direkt bei mir, eine ganze Positionsgruppe jetzt in dem Fall, die entweder ihre Wahrnehmung innerhalb des Vereins, vielleicht auch bei den HSV-Fans, nach oben getrieben hat durch die Leistung oder vielleicht auch nach unten getrieben. Hast du denn einen Aufsteiger oder einen Absteiger, Ben?
Ich habe einen Aufsteiger und zwar ist das bei mir Jordan Toru Nariga.
Sehr gut. Ich sag direkt, ich habe das komplette Innenverteidiger-Trio, also Toru Nariga auch. Aber fang du gerne erstmal mit dem Spotlight auf Toru Nariga an, das hat er sich wirklich verdient.
Ja, im Vergleich zu dem Pirmasens-Spiel war das irgendwie er wirkte wie ausgewechselt. Ja. Man muss sich wirklich fragen, ob er vielleicht auch die Vorbereitungsspiele nicht so ernst genommen hat, weil er scheint es ja doch zu können. War auf dem Punkt da. Ich glaube, er hat dafür gesorgt, dass der Arbeitstag von Haris Tabakovic deutlich nerviger war für Tabakovic, als der sich das vorgestellt hat. Er hatte ihn nicht immer im Griff, das muss man jetzt auch nicht sagen. Es gab diese eine Kopfballchance, wenn der ein paar Zentimeter weiter links geht der Ball, dann ist er wahrscheinlich drin, aber ansonsten hat er ihn gut im Griff. Du hast gesagt, er hat sich getraut, auch öffnende Bälle zu spielen. Die sind jetzt nicht alle perfekt angekommen. Es gab auch wieder ein paar, die ins Ausgegangen sind. Und er ist natürlich auch bei der einen oder anderen Szene auf Nummer sicher gegangen, hat den Ball dann lieber auf die Tribüne gedroschen, als ihn irgendwie nochmal wieder ins Spiel zurückzugeben. Auch da, aber insgesamt muss man sagen, er wirkte ganz anders als in den Vorbereitungsspielen und Aufsteiger deswegen auch im Vergleich zu dem, was wir bisher von ihm gesehen haben. Nicht, dass das eine absolut Weltklasse-Innenverteidigerleistung war, sondern dass er einfach gezeigt hat, dass man ihn jetzt nicht ad hoc abschreiben muss.
Was mir auch aufgefallen war, beziehungsweise was meinem Vater aufgefallen ist, an der Stelle hier die Credits auch genannt, was ich bei Toru Nariga gut fand, war, dass er relativ häufig versucht hat, den Ball dann, wenn er ihn klärt, nicht zur Ecke zu klären, sondern halt
Das
ins
stimmt,
Leiten aus
ja.
einem Einwurf, was halt auch wieder von einer eigentlich relativ hohen Spielintelligenz zeugt, die da vorhanden sein muss, weil einen Einwurf kannst du, jeder, der Fußball spielt, weiß das definitiv besser verteidigen als eine Ecke. Und das ist
Auf
da, es
jeden
geht
Fall.
deutlich weniger, und gerade auch je näher der Einwurf am Tor ist, desto weniger Gefahr geht von diesem Einwurf eigentlich aus, als wenn du jetzt eine Ecke hast. Ja, dann würde ich mal weitermachen, weil ich habe Torunariga auch, aber ich habe auch Elfadli und Omari hier mit reingenommen. Ich finde, das gesamte Innenverteidiger-Trio wirkte sehr gefestigt. Ich fand, die haben wenig zugelassen, die haben viel geklärt. Und vor allem auch die Einstellung stimmt. Ich denke da gerade an die Szene in der zweiten Halbzeit, wo, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das ist Stöger oder Machino, der nach so einem Pressschlag auf einmal frei zum Schuss kommt. Da schmeißen sich drei Leute in den Schuss, unter anderem Elfadli und Torunariga. Und
Das ist
das
ein
ist
geiles
wirklich so
Bild.
dieses Bild, genau, da ist auch ein Foto von entstanden, was auch gerade so durch die HSV-Bubble geht. Das ist für mich wirklich so diese Bezeichnung, wie der HSV da aufgetreten ist in diesem Spiel. Und deswegen wollte ich hier nicht einen rauspicken und habe mich für alle drei entschieden, weil ich finde, auch Elfadli hat eine schwache Vorbereitung gehabt und bei Omari waren auch Fragezeichen da vor der Saison. Und Stand jetzt, das ist nur eine Momentaufnahme, muss man sagen, erstmal für den Moment haben sie ihre Bundesliga-Tauglichkeit bewiesen. Und das macht Mut für die Zukunft, gerade wenn man überlegt, dass da jetzt vielleicht noch ein Luka Vučković reinkommt. Das nutze ich mal, um noch kurz zu sagen, warum wir heute nicht über Luka Vučković sprechen werden. Einfach weil wir nehmen jetzt auf Stand Dienstag, 26. August um 8:45 abends, da ist Luka Vučković einfach noch kein HSV-Spieler. Und die Folge werdet ihr wahrscheinlich später hören als jetzt, aber, und da kann es schon sein, dass er es schon ist, aber wir können nur über das reden, was gerade bei uns ist. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das Thema nochmal dann auf hoffentlich nächste Woche schieben und er dann wirklich HSV-Spieler ist. Ben, zum Abschluss, was ist denn dein Fazit und welche Note würdest du diesem Spiel aus HSV-Sicht geben?
Also, ich würde sagen, mein Fazit ist, dass der HSV schon als Learning mitnehmen sollte, dass er mit Kampf in der Bundesliga dagegenhalten kann. Dass so ein Spieler wie Dompe offensichtlich auch in der Bundesliga seine Qualitäten entfalten kann. Du hast es gesagt, er hatte mit Scaly offensichtlich nicht so große Probleme. Und ja, dass man einen gestandenen Bundesligisten ja grundsätzlich auch so ein bisschen an Rand einer Niederlage hatte für eine Fa für in der Phase. Also das finde ich, das sollte man schon mal feststellen und auch mitnehmen in die nächsten Wochen.
Ja, absolut. Steht hier 1:1 genauso. Ich finde, der HSV hat bewiesen, dass er gegen eine etablierte Bundesligamannschaft mithalten kann. Du hast es gesagt, vor allem über den Kampf. Die defensive Stabilität, gerade als Einheit, hat mir sehr gut gefallen. Es wurde aber auch, finde ich, deutlich, dass wir einen weiteren Spielmacher brauchen, weil offensiv ging halt wirklich erst was nach den Einwechslungen von Dompe und von Yusuf Paulsen. Aber da ist man ja auch mit Kandidaten im Gespräch, also scheinen die auch erkannt zu haben. Und unterm Strich würde ich sagen, verdienter Punkt, der wichtig ist für die Stimmung in Hamburg, gerade jetzt auch im Hinblick auf das Derby, zu dem wir später auch noch kommen werden am Freitag. Was würdest du für eine Note noch geben? Da hatte ich dich unterbrochen.
Ich glaube, eine 3 plus.
Okay. Ich bin sogar noch ein bisschen besser, vielleicht auch, weil ich wirklich Angst hatte vor dem Spiel. Ich würde eine 2 geben, dem HSV in diesem Spiel.
Nicht so weit weg.
Eine Punkt in Gladbach zum Auftakt als Aufsteiger finde ich in Ordnung. So, wir kommen erstmal, bevor wir zum Derby kommen, was ja so das Highlight der Woche auf dem Platz sein wird, kommen wir zu einem Schmankerl außerhalb vom Platz. Denn die Doku, über die wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben, wo auch schon lange drauf heiß gewartet wurde, Always Hamburg von der OMR produziert, in Zusammenarbeit mit dem ZDF, auf dem ZDF ausgestrahlt, ist jetzt online. Wir haben sie beide durchgeguckt. Ben, du hast das ein bisschen für uns vorbereitet. Was ist denn so dein Eindruck von dieser Dokumentation?
Ich will kurz ein paar Eckpunkte noch abklappern. Hattest du schon gesagt, Produktionsfirma OMR Frames hat die Mannschaft des HSV vom Dezember 23 bis Mai 25 begleitet und liefert meiner Meinung nach wirklich gelungene Innenansichten aus dem immerwährenden Aufstiegskampf des HSV in der Zeit. Die Doku besteht aus 6 Folgen, die alle eine gute halbe Stunde lang sind und die Bilder werden nicht von einem Voice-Over-Kommentar begleitet, sondern durch so zwischenmontierte Interviewsequenzen. in denen viele Spieler zu Wort kommen, das Trainerteam, Vorstände oder auch Klos Michael Kühne zum Beispiel. Und ja, die geben dann ihre Sicht auf die Geschehnisse oder auch auf, ich sag mal, Dinge, die eher in der Vergangenheit liegen, wieder. Die Erzählung ist, ich sag mal, so locker anachronisch. Also sie beginnt in den letzten Tagen der Walter-Ära und endet mit dem Aufstieg unter Merlin Polzin, aber es gibt auch immer wieder Rückwendungen. Zum Beispiel der historische Nichtaufstieg von Sandhausen ist in eine Autofahrt eingebettet. Der Zuschauer sieht, wie Stefan Kunz und Klaus Koster zum Auswärtsspiel nach Braunschweig fahren. Und Koster erzählt Kunz, der ja nicht dabei war, wie das damals so abgelaufen ist. Und er erzählt das nicht nur, das wird dann auch gezeigt. OMR war da nicht dabei, aber die Bilder, die, glaube ich, auch viele kennen, werden dann nochmal gezeigt. Und für diejenigen, die sich das jetzt nicht nochmal anschauen wollen, jetzt wisst ihr, wann es kommt, könnt ihr sonst ausmachen. Ansonsten glaube ich, dass viele HSV-Fans Always Hamburg gerne anschauen werden, weil die Doku eigentlich alle Protagonisten ist. Wertschätzen in dich zeigt. Das ist sicherlich auch einfacher, wenn das dann im Erfolg mündet. Ne? Ich habe ihn gefragt, hätten sie das Ganze noch weiter gedreht, wenn sie jetzt nicht aufgestiegen wären oder hätten wir die in 3 Jahren vielleicht gesehen? Es liegt in der Natur des Gegenstandes, dass alle, die da gezeigt werden, irgendwann auch mal scheitern oder zumindest teilweise scheitern, aber das tut dem Ganzen eigentlich keinen Abbruch. Und ja, ich sage mal, unter denen, die da so ein bisschen hervorstechen, sind Sebastian Schrunder und Davy Selke, war so meine Wahrnehmung. Co-Trainer Richard Krohn kommt auch sehr gut weg. Aber gerade bei Schrunder und Selke gibt es dem Ganzen, glaube ich, nochmal eine besondere Note, dadurch, dass sie jetzt eben nicht mehr Spieler des HSV sind. Also dieser dokumentarische Charakter, der knallt gleich rein, auch wenn das erst ein paar Monate her ist, was man da sieht. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen mit den beiden auch vielleicht?
Ja, also ich gebe dir da voll recht. Sie kommen gut weg und sie kommen vielleicht auch besser weg, als die Wahrnehmung war in der Bubble und auch medial jetzt um ihre Wechsel. Gerade auch bei Schonlau war es ja auch so, dass eigentlich jeder hier wie im Podcast auch, aber auch zu Recht gesagt hat, es reicht sportlich einfach nicht, wenn man sich nur darauf konzentriert hat. Und ich habe mich dabei erwischt, weil ich habe es geguckt dann wirklich um 0 Uhr, als es da draus war, von Donnerstag auf Freitag. Und am Donnerstagabend droppte ja die News, da hatten wir ja auch unseren Podcast aufgenommen, dass Schonlau zu Vancouver wechseln wird. Und ich habe mich schon dabei erwischt, dass ich mir zwischendurch dachte, schade. Und auch bei Davy Selke dachte, schade, dass der nicht mehr da ist, weil sie beide wirklich als Leader aufgetreten sind. Man hat ja nun wirklich auch viele intime Kabinenmomente gesehen. Und auch bei Schonlau, fand ich, hat man auch gesehen, wie sehr der auch diesen Verein gelebt und geliebt hat, ne? Und dem muss das wahrscheinlich auch ziemlich wehgetan haben, da wegzugehen. Apropos ziemlich wehgetan, damals war ich absolut happy mit der Entscheidung. Mittlerweile tut mir im Nachhinein ist jetzt mittlerweile fast schon leid, dass es nicht geklappt hat mit Steffen Baumgart. Weil ich finde auch, Steffen Baumgart muss man, finde ich, in dieser Konstellation nennen, ist jemand, der medial und bei mir persönlich vor allem auch, das ist jetzt so eine persönliche Erfahrung, sehr schlecht weggekommen ist in seiner Zeit beim HSV und der durch die Doku, finde ich, auch wieder ein bisschen Boden gut gemacht hat und auch diese Entscheidung, ihm dann noch das Schalke-Spiel zu geben, vielleicht kleiner Mini-Spoiler, wer es jetzt nicht hören will, skippt mal jetzt die nächsten 10 Sekunden bitte, dass Stefan Kunz einfach sagt, dass er ihn eigentlich schon rausschmeißen wollte und Baumgart dann nur gesagt hat, bitte gib mir das Schalke-Spiel noch und ich will es nochmal versuchen. Und Kunz dann auch gesagt hat, gut, dann kriegst du das. Und das kann ich nachvollziehen jetzt im Nachhinein. Also das muss man schon sagen, damit spiele ich dir den Ball wieder zu. Stefan Kunz kommt, hat schon eine gute Bühne da, zusammen mit Klaus Koster und Hoover, oder?
Ja, also ich war überrascht, wie viel die Vorstände da sprechen. Also die Serie gibt denen wirklich sehr viel Platz. Die können da alles sagen, was sie wollen. Und ja, Stefan Kunz mit seiner ganzen Entscheidungsfindung, wie das dann auch die Wahl zugunsten von Merlin Polzin und Loic Verweh gefallen ist, wird auch sehr eng begleitet. Der Zuschauer ist, kommt jetzt noch ein Spoiler, aber es ist irgendwo auch klar, ist tatsächlich sogar dabei in dem Moment, als er ihm das dann verkündet, dass er es weitermachen darf. Und ja, auch da werden die Beweggründe von Kunz und Costa werden ausführlich dargestellt. Eine Perspektive, die mir so ein bisschen gefehlt hat, und da hätte man vielleicht sozusagen die Interviews so ein bisschen zurückschrauben können oder vielleicht auf andere Personen verlagern können, ist eben die Fanperspektive, die in der Doku nicht so ausführlich dran ist. Man hätte vielleicht gerade die emotionale Bedeutung dieses Aufstiegs und auch dieses Vereins in seiner Ganzheit ein bisschen besser darstellen können, wenn man gesagt hätte, man geht vielleicht nochmal in eine Fankneipe oder man fährt mal in einem Sonderzug mit oder man muss ja die Kamera nicht im Block halten, das macht man sowieso nicht, aber nee. Es hätten sich sicherlich Leute gefunden, die da auch da aus dem Fanlager auch Dinge gesagt hätten und ja. Am Ende des Tages fehlt diese Perspektive so ein bisschen, wenn man einen Kritikpunkt finden möchte.
Ja, auch ein bisschen schade, weil letztes Jahr auch so ein bisschen ja das Jahr der Fanclubs war, auch mit dem Trikot, ne? Wir haben Nummer 1887 Fanclubs. Kannst mir nicht sagen, dass du nicht einen findest, der sich mal bei so einer Auswärtsfahrt begleiten lässt, so, ne?
Eben.
Also, das wäre schon gegangen. Ich finde aber unterm Strich kann man sagen, das ist eine gute Doku für HSV-Fans, die wirklich spannende Einblicke gibt, die man so nicht hat sonst. Und gleichzeitig ist es jetzt auch nicht so ein Volldesaster, wie ich denke jetzt an sowas wie All or Nothing Nationalmannschaft 22. Was dann im Nachhinein nochmal für zusätzliche Skandale sorgt. Ich glaube, aus dieser Doku werden relativ wenige bis eigentlich gar keine neuen Skandale oder neuen Schlagzeilen avancieren. Im Gegenteil, die Doku hat sogar dafür gesorgt, dass ich Kai-Uwe Hesse auf einmal wieder mag. Mit seinem Diss gegen Fabian Hürzeler, mit den 35 Trainer kriegen das auch hin. Ich mache jetzt keinen Kontext, das könnt ihr euch selber angucken. Aber Bent grinst mich an, das heißt, Bent weiß auf jeden Fall, wovon ich rede, das war schon gut.
Das war schön geschnitten.
Ist vielleicht jetzt auch eine schöne Überleitung, weil das war ja beim letzten Derby HSV gegen den FC St. Pauli und ich sag's mal so, meine For You-Page ist aktuell voll auf meinen Socials mit und jeden Montag und weiter singe ich's hier im Podcast nicht. Die Leute sind heiß, denn das Hamburg-Derby steht an, nach einem Jahr, wo es nicht stattgefunden hat, HSV gegen St. Pauli, Freitag, 29.08., Flutlichtfreitag, wie Sky ihn ja nennt, 20.30 Uhr, HSV gegen FC St. Pauli. Es ist gleichzeitig das erste Spiel für den Hamburger Sportverein nach Rückkehr in der Bundesliga vor heimischem Publikum. Was dem Ganzen natürlich eine zusätzliche Brisanz irgendwie verleiht, dass St. Pauli jetzt kommt, die so ein bisschen vor uns, die wird vor uns aufgestiegen sind und dadurch so ein bisschen, zumindest sportlich ist, so eine kleine Wachablösung jetzt erstmal in Hamburg gab. Und das so ein bisschen auch wahrscheinlich die Storyline wird, kann ich mir gut vorstellen, die Sky auch durch dieses Spiel durchzerren wird in der Vorberichterstattung. Die berichten ja auch relativ lange, die fangen ja schon um 19 Uhr immer jetzt immer an. Werden wir mal sportlich. St. Pauli, was kann man sagen über die Saisonvorbereitung St. Pauli ans Zu- und Abgängen? Man hat spannende Spieler geholt, die auf den ersten Blick auch nicht so auf der Hand lagen. Ich denke da zum Beispiel an Joel Chima Fujita, den man für 3,5 Millionen aus Belgien geholt hat. Matthias Pereira Lars von Stade Brest geholt. Andreas Hutonji von Burnley ausgeliehen. Aber zum Beispiel, wen man kennt, Luis Oppi geholt von Arminia Bielefeld. Hat aber auch gleichzeitig nennenswerte Leute in der Offensive verloren mit Morgan Güler-Vogie, Elias Saad, Johannes Eggestein oder auch auf Rechtsverteidigern Philipp Treu. Wirkte jetzt aber beim ersten Spiel gegen Borussia Dortmund schon so, als ob man die ganz gut ersetzt hat, ehrlicherweise. Denn St. Pauli spielte 3:3 gegen Borussia Dortmund nach zwischenzeitlichem 1:3 Rückstand. Der HSV spielte, wie bekannt ist, 0:0 gegen Gladbach. Das heißt, wir kriegen hier das Duell vom Spieltags 8. gegen Spieltags 10. Vom Vorspieltag. Einfach weil St. Pauli mehr Tore geschossen hat als wir, punktgleich. Aber vielleicht eine besondere Brisanz, gibt es einen Derby-Sieger, übernachtet der zumindest bis Samstagmorgen als Tabellenführer. Und das ist natürlich ein spannender Anreiz, finde ich, auch als HSV auf der Tabelle zu stehen, ganz oben. Verletzte beim HSV, Immanuel Feray und Bakary Yatta werden es nicht schaffen. Währenddessen sind Silvan Hefti und Robert Glatzel heute Morgen ins Teamtraining zurückgekehrt. Das heißt, es kann sein, dass die für einen Einsatz oder einen Kurzeinsatz, vor allem Glatzel, Hefti wahrscheinlich weniger aus sportlichen Gründen, bereitstehen. Bei St. Pauli sind es David Nemeth, Karol Metz, zwei Innenverteidiger. Kapitän, zentraler Mittelfeldspieler Jackson Irvine wird nicht spielen können und Ricky Jade Jones, das ist ein Stürmer, den die neu verpflichtet haben vor der Saison aus Portsmouth, wird ebenfalls nicht spielen. Gucken wir mal auf den Platz. Für die St. Pauli aus nachvollziehbaren Gründen letztes Jahr nicht verfolgt haben, wie spielt denn St. Pauli? St. Pauli, trainiert von Trainer Alexander Blessin, spielt in der Grundordnung in einem 3-4-1-2-System. Vasil im Tor, eine Dreierkette, Wahl, Sigala und Erik Smith gegen Borussia Dortmund. Die Schienenspieler Luis Oppi links und Pürka auf rechts. Sands und Fujita sind aktuell das zentrale Mittelfeld. Sinani ist der kreative Zehner davor und man hat halt einen sehr konterstarken Sturm mit Hutonji und Pereira Lars. Von der Bank kann man aber auch immer noch nachlegen mit Qualität. Da hat man unter einem Manolas Saliakas auf Rechtsverteidiger, einen Connor Metcalf im zentralen Mittelfeld, einen Afolayan, so worum wird er ausgesprochen, der letztes Jahr zwar ein bisschen mit seiner Form zu kämpfen hatte, aber immer noch eigentlich ein grundsolider Angreifer ist. Und ein Neuzugang auch Aboudile Cisse, der hat auch schon gegen Dortmund gezeigt, was er kann und hat unter anderem den Elfmeter rausgeholt mit der roten Karte. Und jetzt mal so ein bisschen versucht zu beschreiben, wie St. Pauli spielt. muss man sagen, dass es grundsätzlich eine Umschaltmannschaft ist. Das heißt, bei gegnerischem Ballbesitz in deren Hälfte sehen wir einen tiefen Block. Wenn der Gegner in seiner eigenen Hälfte aufbaut, gibt es oft Pressing über, oder auch sehr aggressives Pressing über die Stürmer und Außenspieler, die auch alle eine gewisse Grundgeschwindigkeit mitbringen. Währenddessen, wenn man den eigenen Ball hat, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man schlägt den Ball lang auf die Stürmer, zum Beispiel Hutonji, da gab es auch gefährliche Szenen gegen Borussia Dortmund. Oder man geht flach über die Außen und bringt den Ball dann in die Mitte, weil die Schienenspieler extrem hochschieben. Und man sieht bei St. Pauli auch immer wieder viele direkte Pässe mit dem ersten Kontakt. Also die sind schon sehr gut eingespielt, muss man sagen. Und sind deshalb auch in der Lage, sich einen Gegner auch mal zurechtzulegen. Das hat man zum Beispiel vor dem 3:3 gesehen. Spielaufbau ist es dann meistens ein 3-2-1-4, weil die Schienenspieler halt so hoch spielen. Gegen den Ball wird es dann eher zu einem 5-3-2 oder sogar 5-4-1. Was halt, das hat man auch andersrum bei uns gesehen, gegen Gladbach, wo wir auch viel im 5-4-1 verteidigt haben, extrem schwer zu bespielen ist, ehrlicherweise. Probleme gegen Dortmund hatten sie vor allem, wenn sie dann hohe Ballverluste hatten im eigenen Aufbau, wie zum Beispiel beim Elfmeter, der dann aber nicht reingegangen ist. Oder wenn Pässe auf die letzte Kette gespielt wurden, so zum Beispiel gesehen beim 3-1 von Julian Brandt, da hatten sie dann doch ihre Probleme. So, wo kann der HSV jetzt ansetzen? Wo gibt es Chancen? Wo gibt es Gefahren? Eine Chance, Band natürlich, die wir nennen müssen, ist der Volkspark. Der HSV wird motiviert sein, die Fans werden motiviert sein, das wird eine Stimmung sein, wahrscheinlich ähnlich wie beim Ulm-Spiel. Das ist schon ein Fund erstmal. Das wird auch gegen jeden Gegner, das wird selbst gegen die Bayerns und Dortmunds dieser Liga, wird das ein Fund sein. Die Frage ist, wie sehr es dann halt ins Gewicht fällt im Vergleich der individuellen Klasse. Sportlich gesehen wird der HSV, denke ich, eine Chance haben, wenn es ihm gelingt, öfter Balleroberungen durchs hohe Pressing zu kriegen, wie man sie gerade, fand ich, im Laufe der zweiten Halbzeit gegen die Gladbacher immer mal wieder gesehen hat und dann schnell umschaltet über die Außen, über Muheim oder Gokolaishvili und dann auch über Sahiti, Philipp oder auf der anderen Seite Jean-Luc Dompe. Und auf der anderen Seite ist St. Pauli unter Blessin vor allem im Mittelfeld ein sehr spielstarkes Team geworden, jetzt in der zweiten Saison. Da müssen Remberg und Capaldo einfach wieder den Spaß am Spiel nehmen und wie Polzin das so schön vor dem Gladbach-Spiel gesagt hat, der HSV muss auch hier wieder maximal eklig sein gegen den Ball. Wo sind die Gefahren? Ähnlich wie das, was Borussia Dortmund passiert ist, dass man sich vielleicht zu sehr locken lässt. Der HSV wird mehr Ballbesitz haben als gegen Gladbach, einfach auch qua der Tatsache, dass das hier ein Heimspiel ist. Und da muss man halt aufpassen, dass man sich nicht zu sehr locken lässt von Borussia Mönchengladbach, sei ich schon, von St. Pauli. Und dann diese langen Bälle auf Hutonji kommen, weil ich da schon ein bisschen Bauchschmerzen habe mit unserer Dreierkette, wenn der Hutonji, der ist wirklich feilschnell, wenn der Pässe kriegt, man muss Sinani irgendwie in den Griff bekommen, gerade Remberg und Capaldo werden da extrem wichtig, weil das ist dieser kreative Spieler zwischen den Ketten, der sich da hin und her bewegt, der die kreativen Momente setzt, den muss man irgendwie zu fassen kriegen, sonst wird es ganz schwer. Und man sollte nicht den Fehler machen, St. Pauli im Ballbesitz zu unterschätzen, nur weil ich jetzt gerade viel über Umschaltspiel geredet habe. Wie gesagt, die haben gezeigt, dass die mit extrem schnellen, direkten Pässen auch gut sich eine Mannschaft zurechtlegen können und das ist alles andere als Standfußball, wie wir es teilweise, fand ich, wirklich erschreckenderweise von Borussia Mönchengladbach gesehen haben in manchen Phasen. So ehrlich muss man auch mal, oder so hart muss man auch mal mit Gladbach ins Gericht gehen als Gegner. Aber, Bent, wenn ich dich jetzt, wir wollen ja was Neues machen, wir wollen ja die Aufstellung tippen jetzt immer auch vorm Spiel, zusätzlich zum Ergebnis. Was würdest du denn sagen, mit welchen 11 potenziellen Derby-Helden muss der HSV hier reingehen?
Also ich würde, glaube ich, im Vergleich zum Gladbach-Spiel nicht so viel verändern, aber ich lese es einfach mal vor, also im Torreuer von an, das ist, glaube ich, klar. Mhm. Ich würde dann in der Rechtsverteidigung, also ich habe das jetzt als Fünferkette und nicht als Dreierkette aufgeschrieben, also wir arbeiten gegen den Ball bei mir, habe ich Georgi Gocholaischvili, Omari El-Fadli, Torunariga und Muheim.
Habe ich auch, alles bis jetzt. Dann
Remberg und Capaldo im Mittelfeld, wie gehabt, gegen Gladbach. Und dann würde ich vorne aber wechseln. Ich würde mit Dompe spielen. Man hört ja, er soll dann auch die 90 Minuten, also über 90 Minuten gehen können. Mhm. Auf der rechten Seite würde ich mit Sahidi weiterspielen. Und in der Mitte würde ich mit Robert Glatzel spielen.
Ui, spannend. Ich würde mit Yusuf Paulsen in der Mitte gehen. Das ist unser einziger Unterschied tatsächlich. Also ich kann es auch mal durchgehen. Heuer Fernandes, Gocholaishvili, Omari, El-Fadli, Torunariga, Muheim. Dann davor, wenn man es im 5-4-1 aufschreiben möchte, Viererreihe, Sahidi, Remberg, Capaldo, Dompe. Und ich habe Yusuf Paulsen, weil ich finde, Paulsen ist fit genug und er ist nun mal Kapitän. Deswegen würde ich tippen, dass Paulsen spielt vor Glatzel. Ich sehe aber, wieso du Robert Glatzel nimmst. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Robert Glatzel vor allem dann kommt, wenn wir vielleicht zurückliegen und du brauchst irgendwie zwei Stürmer, brauchst zwei Wuchtige, musst mit Flanken arbeiten. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir ihn dann noch in unserem Kader haben, ehrlicherweise.
Auf jeden Fall. Und er hat das letzte Tor gegen Pauli geschossen, das bisher letzte.
Ja, ja.
Man muss auch sagen, beim HSV sind jetzt viele neue Spieler, bei St. Pauli auch. Man sagt ja immer, je länger ein Spieler bei einem Verein ist, desto mehr kann er sich dann vielleicht auch identifizieren, desto mehr geht er vielleicht auch beim Derby sozusagen auf diesen Derby-Charakter dann auch wirklich ein. Auch da wäre Glatzel wahrscheinlich jemand, der auch ordentlich Feuer hat, in dieses Spiel reinzugehen. Obwohl Paulsen ja vor seinem Start beim HSV gesagt hat, das Spiel, auf das er sich am meisten freut, ist das Spiel gegen Pauli. Also.
Ja, dann kann er das zumindest in meiner Aufstellung auf jeden Fall zeigen und er wird in irgendeiner Form am Sonntag spielen, ob er jetzt von Anfang an kommt
Das
oder ob er
denke ich auch.
eingewechselt wird. Ich glaube, wir werden Josef Paulsen sehen. Bent, wie glaubst du denn, geht's aus?
Ich tippe 3-1.
3-1, ui, spannend. Ich sag, es wird ähnliches Spiel wie letztes Derby, weil ich finde, die Vorzeichen sind ähnlich, sowohl vom Spielerischen, außer dass der HSV vielleicht ein bisschen defensiver spielt, als auch von wer jetzt so der Favorit. Wahrscheinlich auch bei den Buchmachern ist, ehrlicherweise. Ich sage, der HSV gewinnt 1-0. Meinetwegen wieder Robert Glatzel. Kann ich gut mitleben. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir das gewinnen. Und dann, Bent, wir sind am Ende von einer Serie, die uns jetzt wirklich lange begleitet hat, noch zum Ende dieser Folge. Nämlich die Kaderchecks. Kannst du es glauben? Wir sind schon am Ende und wir kommen jetzt wahrscheinlich. Ich nutze das mal als Gegenfrage für dich. Wir haben mit den Torhütern angefangen, die haben uns wenig Bauchschmerzen gemacht. Wir enden jetzt mit den Stürmern, die machen uns wahrscheinlich auch wenig Bauchschmerzen, oder?
Ich glaube auch. Ich glaube, wir gehen relativ fix hier durch, Tim.
Ja, ich glaube auch, dann machen wir es mal.
Wir fangen mal an. Yusuf Paulsen. Wir könnten uns jetzt lächerlich machen und große Diskussionen darüber anstellen, ob Yusuf Paulsen Bundesliga-tauglich ist. Wollen wir das machen?
Nein.
Ich glaube auch nicht. Also muss man nicht lange drüber sprechen. Er ist jetzt sowieso auch als Kapitän gesetzt. Stürmer Nummer 1 ist er damit auch. Das haben wir hier besprochen. Er hat seine Bundesliga-Tauglichkeit über Jahre unter Beweis gestellt und ja, ist ein Spieler, der in dieser Spielergruppe hervorsticht.
Ja, total.
Dann für mich momentan der gefühlte etatmäßige Stürmer Nummer 2 ist Ransford Königsdörfer. Ja, wir haben auch über ihn gesprochen. Er hat hier auch nicht immer den besten oder leichtesten Stand im Podcast gehabt. Letztendlich muss man auch bei ihm sagen, dass es ein Spieler ist, der in der Bundesliga richtig aufgehoben ist. Also bei aller Kritik, vielleicht sogar ein Spieler, der besser in die Bundesliga passt als in die zweite Liga. Wie siehst du das?
Ja, total. Also man muss ja sagen, 23 Jahre alt, hatte letztes Jahr sein Breakout. Wir hatten es schon gesagt, aber weniger halt als klassischer Mittelstürmer, sondern eher so als dieser Achter, Zehner, der wieder reinstößt. Ich finde, er hat alles, um in einer Mannschaft, wo der HSV sportlich steht, in dieser Liga eine gute Rolle zu spielen. Pressing stark durch sein Tempo, Abschluss stark, zwar kein echter Mittelstürmer. Das hat man auch gesehen gegen Gladbach, dass er immer wieder diesen Weg nach außen sucht. So ein bisschen zum Leidwesen der Boxbesetzung fand ich gegen Borussia Mönchengladbach, sich halt aber auch fallen lässt. Ich fände, er wäre der perfekte Stürmer in einem Zwei-Stürmer-System als diese hängende Spitze, oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also er hat nicht diese, er ist nicht so der typische Flankenabnehmer. Also er arbeitet sich die Bälle dann auch eher selbst oder geht auch mal ein paar Meter, wenn er es denn mal macht. Aber er hat schon häufig gezeigt, dass er das dann auch kann. Und er ist halt auch jemand für so besondere Tore aus dem Nichts. Und wir erinnern uns an das Tor gegen Hertha im Februar, dann natürlich
Ja.
das Tor gegen Ulm. Das sind auch so Dinger, die holt er da mal raus. Mir dauert das häufig ein bisschen zu lange, bis er dann wieder ein gutes Spiel macht. Ne? Dauert das wieder spieltagelang, bis wieder ein gutes Spiel kommt. Aber am Ende des Tages sicherlich ja, einer, der auf jeden Fall Bundesliga-tauglich ist und der auch als etatmäßiger Stürmer Nummer 2 momentan richtig gesetzt ist. Denn Robert Glatzel, es läuft noch nicht so richtig gut für ihn. Also er hatte diese Verletzungen und beim HSV hat man sowieso hohe Ansprüche an ihn. Er ist ein absolut verdienter Spieler. Er hat mit seinen Toren den HSV in der zweiten Liga häufig gerettet, dafür gesorgt, dass der HSV weiter um den Aufstieg gespielt hat. Und in diesem System, als sie damals noch mit Dompe und Jatta auf den Flügeln gespielt haben, die immer endlos Flanken in die Mitte gedroschen haben, war er auch genau der richtige Spieler, um die abzunehmen, per Kopf oder per Fuß. Und ja, seit wir dieses System ja, glaube ich, nicht mehr so hundertprozentig spielen, zumindest ist es meine Wahrnehmung, ist auch Robert Glatzel so als Stürmertyp vielleicht momentan nicht so gefragt wie Ransford Königsdörfer. Wie siehst du seinen Stand momentan? Warum ist er deiner Meinung nach vielleicht auch wirklich nur der Dritte momentan im Bund und nicht der Zweite?
Weil er, finde ich, ein klassischer Ballbesitz-Mittelstürmer ist. Also er bringt alles mit für so einen Strafraumstürmer. Er hat einen klasse Abschluss, er ist kopfballstark, bullig, wuchtig. Was ich halt Fragezeichen habe, warum ich ihn bei der Bundesliga mit Fragezeichen sehe, zumindest für das, was der HSV ist, ist, kann er genug pressen? Hat er genug die Grundgeschwindigkeit? Also der ist jetzt nicht langsam, aber der ist jetzt auch kein Ransford-Königsdörfer. Weil, da, das muss ich noch kurz zu Königsdörfer sagen, gegen die Bayern, Dortmunds und Co. dieser Welt, wo wir eh nicht viel im Strafraum wahrscheinlich suchen werden, habe ich lieber einen Königsdörfer, den da vorne das Spiel kaputt läuft. Ehrlicherweise so hart das jetzt klingt, als ein Robert Glatzel, der dann vielleicht auch nicht hinterherkommt. So, ne? Ich frage mich halt, ob er dieses Umschaltspiel so gut beherrschen kann, was der HSV spielen will. Ich fand, er war ein Spieler, der sich immer wohl damit getan hat. Ähnlich wie Davy Selke davon auch profitierte, von der Art und Weise, wie der HSV spielt, dass wir halt viel den Gegner um den Strafraum einschnüren, viel mit Flanken arbeiten, steht er dann am richtigen, und das kann der auch perfekt. Kann mir halt vorstellen, dass er in der Bundesliga so eine klassische Einwechselrolle einnimmt, wenn er das auch selber annimmt. Dass er halt oft kommt, vielleicht auch wenn Rückstände sind, wenn wir auf zwei Stürmer umstellen, weil das kann ich ihm auch wieder sehr zutrauen, wenn er dann vielleicht auch der sein kann, der weniger pressen muss. Oder wenn wir einfach auch viel mit Standards irgendwie hoffen müssen, dass wir irgendwie ein Tor schießen. Aber ich sehe ihn wenig leider als Startelfspieler, was auch daran liegt, dass Verletzungen halt leider in den letzten Jahren echt ein Thema bei ihm sind. Weil er echt so ein paar schwerere Verletzungen hat, aus denen du auch schwer rauskommst, wenn wir mal ehrlich sind, so aus dieser Spirale. Und deswegen finde ich, Robert Glatzel ist wichtig für den Kader, ist wichtig für die Teamchemie, ist ein super Charakter. Aber ob er jetzt das Zeug mitbringt, um unser verlässlicher Nummer 1 Stürmer zu sein, da habe ich so meine Zweifel in der Bundesliga, ehrlicherweise. Oder wie siehst du das?
Nee, sehe ich genauso. Also seine Qualität ist unbestritten. Er hat das auch unter Beweis gestellt in der zweiten Liga. Aber ja, aus den genannten Gründen würde ich auch sagen, zum Stadionstürmer reicht es momentan nicht. Obwohl der Paulsen natürlich auch vom Stürmertyp eher ähnelt, als er jetzt Königsdörfer ähnelt, bleibt auch abzuwarten, ob Paulsen immer sozusagen auch als Startelfspieler gesetzt sein kann. Aber ich würde auch sagen, Glatzel momentan vielleicht eher eine Einwechselrolle, die ihm aber auch gut stehen kann, wer weiß. Also das ist dann, glaube ich, auch mal eine Frage des Anschluss. Nummer 4, Otto Stange. Du hast letztes Mal beim Kaderschick so eine schöne Kategorie aufgemacht für junge Spieler, die wir eigentlich gar nicht so richtig auf ihre Bundesliga-Tauglichkeit mit Grundlage bewerten können. Und ich würde sagen, Otto Stange fällt ja auch darunter. Wie siehst du das?
Also für alle, die sich jetzt alt fühlen wollen, Otto Stange ist Jahrgang 2007. Der ist erst nach dem Sommermärchen geboren worden. Also selbst da habe selbst ich mich alt gefühlt, 18 Jahre alt. Und ja, ich gebe dir voll recht, er bringt vieles mit, um irgendwann ein großer Spieler zu werden, finde ich. Auch für den HSV. Er hat Geschwindigkeit, er hat Abschluss. Ich finde es eigentlich sogar ganz cool, dass er so ein bisschen unkonventionell spielt oder, wie man es oft nennt bei so jungen Spielern, so eine Leichtigkeit, so einen jugendlichen Leichtsinn vielleicht auch noch hat. Das hat an manchen Stellen in der zweiten Liga schon mal ganz gut funktioniert oder hat mal was so reingebracht. Aber er ist halt noch zu unerfahren. Ich finde, er macht noch zu viele. Ich bringe jetzt mal was mit aus meiner zweiten Sportart, aus dem American Football. Da sagt man, da gibt es diesen Begriff der Rookie-Mistakes. Also einfach Spieler, die neu sind in dem, was sie da machen und die deswegen sich einfach noch nicht zurechtfinden, indem man diese Fehler dann vielleicht aber auch einfach leichter verzeiht, aber die halt einfach da sind und die macht er, finde ich, noch zu viel. Genau wie Rössing oder Fabio Baldé, Rössing-Ledesit die machen. Und deswegen finde ich, er braucht noch Zeit, um so richtig im Profifußball anzukommen. Ich finde es aber gut, oder mir gefällt es, dass er sagt, er möchte lieber jetzt erstmal beim HSV bleiben, mit seinen 18 Jahren und lernen, weil ich glaube, er hat da auch drei sehr gute Stürmer, von denen er unterschiedliche Sachen lernen kann vor sich und ist immer noch, wenn einer von denen ausfällt, eine gute dritte Option. So ehrlich muss man auch sein. Also der hat trotzdem noch das Zeug irgendwo, um eine dritte Option zu sein. Muss man halt gucken, ob man dann nicht vielleicht im Winter ihn doch verleiht, wenn er dann, man merkt, okay, die drei bleiben alle fit und der kommt hier gar nicht zum Zug. Aber gerade auch vielleicht, wenn man mal so ein Chaos-Element braucht, fände ich es gar nicht so schlecht, ihn vielleicht auch mal reinzuschmeißen. Man kann jetzt nicht sagen, ob der Bundesliga tauglich ist oder nicht und das kann man auch nach dieser Saison noch nicht sagen. Das kann man in 3 Jahren vielleicht sagen, genauso wie bei den anderen beiden, so, wenn wir dann noch hoffentlich in der Bundesliga spielen, so. Deswegen gebe ich dir voll recht, der passt wunderbar in diese Kategorie, braucht noch Zeit.
Alles klar, das wäre schon. Ich glaube, das war nicht so lange.
Dann vielleicht noch ganz kurz, wir sind uns einig, die Gruppe ist Bundesliga-ready, hat verschiedene Spielertypen, hat eine gewisse Tiefe und braucht deswegen keine Verstärkung jetzt erstmal, oder?
Nee, absolut. Also auf einen neuen Stürmer müssen wir jetzt nicht gehen. Die Baustellen haben wir ja schon ausführlich angesprochen. Ja. ZOM, das wäre doch schön.
Genau. Und ich würde vielleicht noch die These kurz in den Raum stellen zum Abschluss, dass das noch vor den Torhütern unsere stärkste Positionsgruppe ist.
Ja, das kann gut sein. Also, wie gesagt, Paulsen fand ich schon beeindruckend, was für einen Impact er auch in dieser kurzen Zeit im Gladbach-Spiel hatte. Und den
voll.
jetzt mal über längere Zeit auch in dem System zu sehen, also das kann gut werden.
Absolut. Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen heiß aufs Derby machen. Ich habe richtig Bock, Ben, du wahrscheinlich auch. Und ja, Freitag ist es soweit. Derby gegen St. Pauli. Alle, die da sind, Ben und ich, wir werden beide im Stadion sein. Und alle, die mit uns im Stadion sind, genießt es, macht ordentlich Krach. Der HSV wird es brauchen, bei jedem Gegner ab jetzt, dass wir alle da sind, dass wir 90 Minuten da sind. Und nach dem Spiel können wir uns alle ärgern, wenn was nicht gelaufen ist. Aber da müssen wir da sein, finde ich. Und wir hören uns hier dann nächste Woche wieder, wenn wir hoffentlich über Dinge reden, wie dass Luka Vuškovic ein Hamburger ist und dass wir St. Pauli geschlagen haben. Oder wie siehst du das, Ben?
Ja, alles für den Derby-Sieg. Mehr fällt mir dazu
Jawohl.
jetzt auch nicht ein.
Perfekt. Dann würde ich sagen, lassen wir es an der Stelle und reden nächste Woche drüber über alles, was passiert ist. Und dann würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.